Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, in dieser August-Ausgabe sind wir mit einer Live-Aufzeichnung zu Gast am Sommerfestival von Jazz Chur. Und wir freuen uns über alle Anwesenden dort drin, Zuhörerinnen, die trotzdem endlich schönen und warmen Wetter den Weg in die Postremise gefunden haben. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Wir reden heute mit dem Trompeter und Chorleiter Heinz Gierschweiler über Schubladen und Grenzen ihrer Musik. Und er wird uns erzählen von seiner Biografie, beispielhaft zu dem Thema, wie er versucht, Grenzen zu überschreiten und dem Schubladendenken ein bisschen zu widerstehen. Ob das gut ist oder nicht, ist etwas, was ihr selber dürft entscheiden nachher. Das wollen wir nicht vorgeben, wir tun nur anregen. Wir unterteilen die Musik in Stil, wir klassifizieren sie als ernste Musik oder Unterhaltungsmusik, etwas, was man notabene nur im deutschsprachigen Raum so kennt, ein bisschen ausgelöst von den Verwertungsgesellschaften im letzten Jahrhundert noch. Und in den USA oder auch im asiatischen Raum kennt man das nicht, die Unterteilung. Es gibt einfach Musik. Natürlich gibt es Stil und es gibt Szenen, aber man sagt nicht, das ist jetzt E-Musik und durch das in irgendeiner Form wertvoller. Schubladen können auch in einer prall gefüllten Kulturwelt also ein bisschen Orientierung sein für uns ZuhörerInnen auf der Suche nach vielleicht auch unbekannter Musik. Etwas, das bei Spotify dann gerade nicht mehr funktioniert, weil der Algorithmus dafür sorgt, dass ihr immer schön im Kreis euch bewegt von dem, was ihr vorher schon gehört habt. Und euch der Geschmack dann ein bisschen vorgibt, so wie ihr ihm den Geschmack gezeigt habt. Und Schubladen können auch Musiker einschränken, Musikerinnen. Nämlich, wenn man mal angefangen hat, sich in einer Szene zu bewegen, ist der Mut zu haben, aus dieser Szene rauszugehen, nicht so einfach. Man hat vielleicht Angst, dass es nicht funktioniert. Die anderen sind eh schon besser, die dort drinnen sich lang bewegen. Was will ich dort? Die haben eh keine Ahnung, das Idiom habe ich nicht ausgebaut. Und das kann auch ein Musiker davon abhalten, etwas Lustvolles zu machen, das vielleicht Spass machen würde. Und es traut sich nicht alle, den Hafen zu verlassen. Einer, der keine Angst hatte, Grenzen zu überschreiten, ist zum Beispiel der deutsche Saxophonist Klaus Doldinger. Neben seinem Arbeiten als Jazzmusiker hat er beispielsweise unter dem Pseudonym Paul Nero oder Paul Nero Schallplatten produziert, die sich laut ihm den internationalen Hitparaden ein bisschen orientiert hat. Und weil die Aufzeichnungen am Sonntag stattfinden, dann hören wir uns jetzt passenderweise ein Werk aus seiner Tätigkeit als Komponist für Film und Fernsehen an. Notabene nichts anderes als Titelmelodie zum Tatort. We'll be right back. Tatort, Titelmelodie von Tatort, jeden Sonntag und darum auch dieser Aufzeichnung am Sonntag in diesem Podcast. Um im Bild vom Grenzgänger gerecht zu werden, hat unser Gesprächsgast, wo wir herzlich willkommen heißen, der Heinz Gierschweiler, bitte einen warmen Applaus an diesem warmen Tag. Ist er gestern auch über die Grenze gegangen, in eine Richtung, wo er noch erzählen wird, was er gemacht hat. Ich tue es kurz ankündigen. Er war zu Pfalz an einer Tibada und steht heute im Anschluss an das Gespräch als Trompeter auf dieser Jazzbühne. Erzähl uns doch kurz, was das war, Heinz, die Tibada.
Also Tibada ist eigentlich ein Tonnetzwerk von Instrumente, die früher auf der Alp gebraucht worden sind, die sogenannten T-Bass. Die haben eine so etwas kürzere Form, sind metallische Instrumente, gerade Instrumente. Und die haben wir früher gebraucht, um von einer Alp zur anderen Signal zu senden. Eine Art Telefon von der früheren Zeiten. Und jedes Jahr findet am 14. August findet so eine Veranstaltung statt, wo verschiedene T-Bader, das sind die, die spielen, verteilt sind, und sich gegenseitig zuspielen. Und wir haben das in Pfalz auf dem Dorfplatz gemacht. Ich bin auf dem Zentrum gestanden, beim Dorfbrunnen, und habe auf verschiedene Richtungen gespielt, Signal gespielt, und die haben dann wieder zurückgespielt. Und nach zwei Runden haben dann alle durcheinander trötet, sodass der ganze Himmel erfüllt war von diesen Tibaklängen.
Tibada, also wer Lust hat, geht nächstes Jahr auf die Webseite vom Regionalmuseum Mailands und dort stehen Termine. Das ist recht eindrücklich. Ihr habt das, glaube ich, auch schon gemacht, von Berg zu Berg. Ja. Und man hört das.
Ja, es kommt ein bisschen auf die Witterung an. Also wir haben schon bei Regen gespielt, dann wird es schwieriger. In Mailands, rund um Mailands ist es schwierig, weil der Verkehr so laut ist. Es sind Töpfe beigeknattert. Und dann ist es ein bisschen auf Distanzen angekommen. Und der Wind, wenn der Wind gut richtig gelegen ist, dann hat man es auch gehört. Aber es ist natürlich ein grosses Erlebnis, wenn man da hin und her sich telefoniert per Instrument.
Ja, und wir sind mitten drin in diesem Grenzgänger-Thema und wollen ein bisschen schauen, wie du zum Grenzgänger geworden bist. Ob denn einer bist, finden wir raus. Und gehen zurück in deine Kinderstube. Ich würde gerne wissen, wie du selber zum Musikmachen gekommen bist und welchen Weg du da genommen hast am Anfang, wie das angefangen hat.
Also sicher der prägendste Einfluss war, dass man in der Familie gesungen hat. Und weil wir früher ja keine Abwaschmaschine hatten, konnte man halt noch bei Tätigkeiten können singen, wo man heute gar nicht mehr ausübt, also beim Abwaschen. Und das war bei uns normal gewesen, dass wir Kinder gesungen haben dort. Ich bin sonst nicht aus einem wahnsinnig musikalischen Elternhaus gewesen. Die Eltern haben zwar im Kirchenchor gesungen, also Kirchenmusik war noch eine kleine Prägung gewesen. Aber sonst ist eigentlich all die Musik, die ich später begegnet bin, die habe ich nicht in meinem Elternhaus angetroffen. Das ist dann erst viel später gekommen, in der Mittelschule, durch meinen Bruder, der in die Mittelschule gegangen ist. Da ist Chormusik plötzlich auftaucht, die klassische Musik. Ich habe nicht gewusst, dass es Renaissance-Musik gibt und Barockmusik. Ich habe dann vieles entdeckt im Verlauf dieser Zeit. Und der Punkt zum Einfädeln war eigentlich die Blasmusik. Ich habe dann mich entschlossen, bei der Blasmusik mitzumachen und bin dann dort mit der Trompete auftaucht und habe gedacht, das ist ja wahnsinnig toll und wow, wir haben ein Stück gespielt, American Dream oder irgend so etwas, und das war eine Musik, die ich überhaupt nicht gekannt habe und habe das ganz toll gefunden. Und von dort an sind dann immer mehr Anregungen gekommen und die Welt ist immer mehr aufgegangen durch viele Mentoren, die mir gezeigt haben, was für Welten in der Musik, dass es gibt.
Das heißt, du hast schon früh ein breites Spektrum an Musik mitbekommen, wo du hast ein bisschen dich aussuchend orientieren können. Hast du dich aber noch nicht entschieden gehabt bis dorthin? Oder hast du klar gewusst, nein, ich will jetzt Trompete studieren? Das ist ja dann deine...
Das ist ein grosser Weg gewesen, zum Trompeten studieren. Ich habe mir das auch nicht vorstellen als Kind, dass ich Musiker sein könnte. Das ist irgendwie außerhalb von meinem Denken gelegen. Ich bin dann aber in der Mittelschule vor allem über Singen, über einen sehr guten Chorleiter, mit der klassischen Musik in Berührung gekommen. In der Jugendmusik haben wir dann eine Big Band gehabt, dann ist ein bisschen Jazz auftaucht, das ist dann allerdings alter Jazz gewesen, Dixieland. Also ich habe mal in einer Band gespielt, in meiner ersten Band, die heisst Pomfreaks. Und mit denen haben wir Dixieland gespielt. Das war so der Anfang gewesen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es Bebop gibt, zum Beispiel bis 20, bis 18 oder 20. Ich habe es nicht gewusst. Erst der Miles Davis hat dann den Weg aufgemacht, nicht gerade im Bebop, aber einfach in eine andere Art von Musik. Und so sind dann immer mehr Einflüsse dazugekommen. Das ist vielleicht eines der prägendsten Erlebnisse gewesen, dann, nachdem, man muss vielleicht dazu sagen, ich habe nie Pop und Rock gehört als Jugendliche, aktiv. Das ist ganz an mir vorbeigegangen. Meine Schwestern haben Schlager gehört, das habe ich im Fernsehen auch gesehen, aber eigentlich fürchterlich gefunden. Und ich bin schon mit 13 oder 14 habe ich angefangen, die klassische Musik zu entdecken und ich habe früher noch auf Tonbändli Sendungen aufgenommen vom Radio DRS 2. Und dann auch zum Beispiel alle symphonischen Dichtungen von Franz Liszt habe ich gelesen mit 15 und 16. Ja, Biografie gelesen von Mozart und bin da in eine Welt hineingekommen, die für mich riesig war, aber komplett neu.
Wie hat man in deiner Familie darauf reagiert, wenn du diese Welt für dich entdeckst, unbegleitet von ihnen?
Das ist heute noch ein bisschen so, dass es meine Welt ist. Mein Bruder hat natürlich das auch gemacht, weil er in der Chormusik dann auch quasi Fuß gefasst hat. Meine Schwestern in der Nöte. Ja, die eine vielleicht, die immer noch in einem Chor singt. Aber in der Familie war das nicht so ein Thema gewesen. Die wissen nicht so genau, was ich eigentlich dann alles gemacht habe in meinem Leben, weil das ist dann einfach andere Orte angegangen. Und der zweite prägende Einfluss ist dann das Miles Davis Konzert gewesen. Ich bin dann in der Zwischenzeit Primarlehrerausbildung gemacht und habe in einer WG gewohnt und meine zwei Kollegen haben beide ein Instrument gespielt, der eine Bass, der andere Schlagzeug. Und der eine hatte eine Plattensammlung und hat gesagt, well, du, da gibt es einen Musiker, der heißt Cecil Taylor, Free Jazz und so, und hat die laufen lassen und hat mich fast an die Wand gehauen, so irgendwie eine Musik, wo ich überhaupt nicht rausgekommen bin, was ist das für eine Musik. Und dann haben sie gesagt, du, es ist so ein Typ da in Zürich, der spielt, musst du das Konzert kommen. Und dann war ich das erste Mal im Hallenstadion, ich war nie an einem Pop-Rock-Konzert gewesen. Und dann ist da der Miles Davis aufgetaucht, ich bin vorne an der Bühne gestanden und das war so eine riesen Sause gewesen. Er hat da die Fusion-Sachen gespielt und mich hat es praktisch erschlagen gehabt. Ich bin rausgekommen und habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Erstens, weil es so laut war, das bin ich nicht gewöhnt gewesen. Zweitens, weil die Musik habe ich nicht gekannt. Und drittens, von der Präsenz von dem Musiker, wo einfach unglaublich war. Und das war so ein Türöffner gewesen, nachher in Jazz. Und dann haben wir angefangen, Platten zu hören und auch die alten Sachen natürlich zurück zum Bebop. Und dann sind wir an Jazzkonzerten, inklusive in Montreux und Willisau und in Zürich. Ich habe sogar im Mutze mal oder im Bacillus früher mal noch den letzten Zug verpasst, weil ich so begeistert war von den Jazzmusikern, die gespielt haben. So ist der Weg dann richtig reingegangen in den Jazz. Und dann ist eine zweite Welt aufgegangen, die nochmals so riesig war wie die ganz klassische Musik.
Du hast also sehr früh Glück gehabt, in so vielen Welten schon daheim zu sein. Du hast dich aber dann für die klassische Trompete entschieden im Studium. Warum?
Ja, das ist halt so, die Welten sind riesig. Und sie sind neu gewesen für mich. Und auch wenn man die klassische Welt, Musikwelt anschaut, ist sie schon so gross, dass man dort unendliche Möglichkeiten hat. Man kann sich spezialisieren, man könnte auch nur ein Barock-Spezialist werden oder man könnte nur neue Musik machen oder was auch immer. Und ich habe dann schnell gemerkt, beim Spielen mit meinen Kollegen und so, wenn ich mich nicht konzentriere, mal auf etwas, dann ist es einfach zu viel. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Und darum habe ich mich dann entschlossen, ich mache den klassischen Weg. Das war für mich klar gewesen, weil ich dort schon mehr daheim war als im Jazz.
In deinem Studium, deine Dozenten, wie haben die den Unterricht gestaltet? Ist das ein offener, grenzüberschreitenden Unterricht gewesen, im Ansatz.
Es hat Leute gegeben, ja, es hat auch andere gegeben, aber es hat Leute gegeben, die sehr offen waren und mir die Welt aufgemacht haben. Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe auch schon ganz früh, als ich in die Mittelschule gegangen bin, einen Klavierlehrer gehabt, der mir die Welt in die neue Musik aufgemacht hat. Also der hat so neue Sachen gespielt, 12-Tonen-Sachen, und ich bin schon im zweiten Semester an der Vortragsübung, habe ich Nachklangstudie von Josef Matthias Hauer gespielt, das 12-Ton-Stück. Und alle haben so irgendwie komisch geschaut, weil das ist schon für eine Vortragsübung ein spezielles Stück gewesen. Aber es ist für mich eine Faszination ausgegangen von dem. Ich bin immer dem nachgegangen, wo ich als Mensch darauf reagiert habe, innerlich reagiert habe. Und das habe ich gespürt bei beiden Wegen, das sind die Sachen, wo das Interesse kommt. Und bei den Dozenten, ich hatte einen Dozenten, der mir die Welt von Richard Wagner eröffnet hat, was auch total fremd war. Ich hatte andere, die mich in die neue Musik hineingeführt haben, noch stärker und so. Also ich glaube, dort hat es auch, es hat sehr, sehr Leute gehabt, die die Offenheit hatten. Aber es ist vielleicht wie überall, man findet immer Leute, die offen sind, und man findet andere, die halt lieber ganz ihren Gärtchen bleiben.
Du hast vorhin vor Tiba geredet, dann bist du Trompeter, du hast auch Instrumentalgrenzen überschritten und die nicht nur auf eins beschränkt.
Ja, die Grenze war halt klassischer Trompeter im Orchester, wo Mozart mitspielt und die paar Töne hat, die paar Einsätze. Man muss immer richtig spielen, wenn man gigset, hat niemand Freude. Aber man spielt fast nie, weil Gigen sind immer dran und Trompeter machen ein paar Einsätze. Und dann ist es auch beschränkt bei den klassischen Trompeten ein bisschen von der Literatur her. Die Barockzeit war sehr eine grosse Zeit für die Trompeten. Nachher ist es ein bisschen runtergegangen. Es gibt kaum Solokonzerte. In der Klassik gibt es noch Haydn und Hummel, wo man immer spielt. Und dann ist es ein kleineres Feld gewesen. Und durch das, dass ich in die Chormusik hineingekommen bin, habe ich plötzlich entdeckt, aha, da gibt es ja 5 oder 6 Jahrhunderte Musik, die ich alle machen kann, wenn ich mit Chor arbeite. Und das habe ich selber durch Singen entdeckt auch. Ich war dort in verschiedensten Chören. Und nachher auch durch mein Chorleitungsstudium, wo ich dann gemerkt habe, wenn ich da vorne stehe und die Musik gestalte, habe ich nochmal eine andere Ebene, eben eine Gestaltungsebene, die ich sonst nicht habe, wenn ich im Orchester sitze.
Das heisst, wenn ich dir jetzt zuhöre, habe ich das Gefühl, du hast eigentlich von Anfang an automatisch Grenzen überschritten. Du hast es gar nicht bewusst machen müssen. Es hat sich einfach ergeben.
Ja, ich bin vielleicht in einem relativ engen Umfeld oder kleinen, sagen wir nicht eng, sagen wir ein kleines Umfeld aufgewachsen. Und es ist vielleicht nicht mal das Grenzen überschritten gewesen, sondern einfach mal rausgehen und schauen, was es da gibt. Und entdecken und entdecken und entdecken. Und gewisse Sachen habe ich wieder auf der Seite lassen. Und gewisse sind so toll, so gross, so, bei denen habe ich einfach gespürt, da ist viel, viel mehr dahinter. Dort muss ich suchen. Es hat Sachen gegeben, die sind mir begegnet und Sachen sind zufällig entstanden. Ich hatte mal eine Phase, wo ich einen Film von Emir Kusturica gesehen habe und dann hat er so eine tolle Balkanband gespielt und dann habe ich die Platte gekauft, das war eine CD schon und die haben wir wochenlang auf und runter gelost. Einfach, das war so wie eine Neuentdeckung. Und so ist immer mal wieder halt auch, wie wenn man geht reisen und offen ist und interessiert ist, man begegnet etwas, das man nicht kennt. Und fängt sich mit dem an befassen. Und man entdeckt dann unter Umständen auch Gemeinsamkeiten mit Sachen, die man selber macht. Oder man entdeckt das Fremde, wo man dann auch daran sieht, aha, das ist dann vielleicht eine Welt, wo ich mich sehr vertieft mit auseinandersetzen müsste, um zu verstehen, was sie überhaupt ist.
Genau, das führt mich zu der Frage, wie gehst du mit dem Anspruch um, zu sagen, ich würde gerne das ausprobieren oder es interessiert mich jetzt, aber der Weg ist zu weit jetzt für mich. Ab wann findest du mal, dann kann man das Lied jetzt noch rein? Oder ich schraube meine Erwartungen vielleicht oben runter, so mich in diesem Feld bewegen?
Es ist ein Dilemma. Es ist ein Dilemma. Also ich bin jetzt diesen Sommer noch am Konzert von Andras Schiff, einem grossen Pianist, 68-jährig, in Klosters. Und dann gesehen, wenn ein Mensch sich mit etwas so intensiv befasst, was für eine unglaubliche Tiefe von Gestaltung das der kann erreichen. Und das ist klar, wenn man dann Breite macht, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, die Art von Tiefe zu erreichen. Nicht, dass man nicht sehr fabelhaft spielen kann, in sehr vielen verschiedensten Stilen, Aber es gibt die Grenzen und das ist das Dilemma und das hängt von der Zeit, verfügbaren Zeit ab und vom Interesse und vom Lebensalter, das man hat. Weil auch das verändert sich ein bisschen im Verlauf von der Zeit und je nachdem muss man dann jemanden sagen, mal stopp, jetzt gehe ich da nicht mehr weiter, jetzt setze ich da wieder Akzent und die Entscheidungen muss ich halt immer auch wieder, habe ich immer müssen fehlen auch in meinem musikalischen Leben. Sachen wieder loslassen und dafür andere anfangen.
Wir kommen ein bisschen weg von deiner Person, gehen ein bisschen, bevor wir nochmal zurückkommen am Schluss, ein bisschen in ein allgemeineres Feld. Und wir schaffen uns die Grenzen ja selber teilweise, wir haben sie, wir haben Nationen und es kommen Musiker aus anderen Ländern. Und die Diskussion haben wir auch schon vereinsintern geführt einmal. Es steht auf jedem Plakat immer, woher ein Musiker noch kommt, geografisch. Also auch dort definieren wir die Grenzen mit. Ist uns das so wichtig, dass wir wissen, woher jemand kommt?
Ich glaube, es ist nicht die Grenze, die wichtig ist, sondern die Heimat, damit wir etwas verstehen können. Und durch das, dass wir das zuweisen, kriegen wir vielleicht eine Ahnung ein bisschen von einer Kultur, die dahinter steht. Es ist wie wenn du eine Sprache lernst. Französisch ist nicht eine Sprache. Sondern Französisch ist eine Kultur, die dahinter steht. Und die geht weit zurück. Und von dem her glaube ich, das ist fast der wichtigere Punkt. Die Frage, wenn du ja Grenzen überschreiten willst, musst du ja irgendwo mal weggehen. Also musst du mal irgendwo daheim gewesen sein. Weil wenn du keine Heimat hast, kannst du ja keine Grenzen überschreiten. Mhm. Und ich glaube, in dem ganzen Feld spielt sich unser Thema ab. Also die erste Frage ist, wo bin ich überhaupt verwurzelt und habe ich eine Heimat? Und die zweite Frage, wo gehe ich hin? Und vielleicht kann das Neue auch wieder zu meiner Heimat werden. Und die Grenze, die ich überschritten habe, ist eigentlich meine Erweiterung von meinem Horizont. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen ein Prozess, der abläuft, aber ganz verschieden. Ich kenne Leute, die haben fast nie das Ort verlassen, wo sie waren, und haben die ganze Welt bewegt nachher, weil die sind in ihrer Fantasie überall gewesen, die haben alles gesprengt, was sie hatten, einfach durch ihre Fantasie. Und andere, die sind permanent unterwegs. Also da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Und bei mir ist vielleicht das Typische, dass ich die Heimat von der Musik suchen und nicht die kann und auch nicht die gefunden habe. Kollegen von mir, die in der Blasmusik gespielt haben, sind glücklich gewesen mit der Blasmusik und spielen bis heute und finden das toll. Und das ist auch schön, dass sie das können, aber das war bei mir nicht der Fall gewesen. Es hat etwas anderes gesucht und für das musste ich dann die Grenzen überschreiten im Sinn von suchen oder schauen, was beeinflusst mich.
Ich nehme bloß Musik auf und Trompete und komme zum Roy Hargrove. Auch ein Grenzgänger unter den Jazz-Trompeter. Und er hat sich bewegt, im Jazz, im Funk, im Hip-Hop oder im Gospel. Und wir hören von seiner Band R.H. Factor das Stück Poetry vom Album Hard Groove mit dem Rapper Q-Tip und der Sängerin Erykah Badu.
Can you picture how a melody gets thought into existence? Rhythm section hits it and upholds it with persistence. Picture in the outline and you start to see the colors. Filling in with intricate splashes by all the brothers. Michelle is on the joint, you mean Miss Indigo or cello? No wonder why the hump inside the joint is feeling ghetto. A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing and bringing forth the feeling. I'm reeling, poetic, I say, a great proportion. I hope my little nuance is correct for this distortion. But I say why I say, and who is to say? Cause Roy makes the tune what it is today. Rhythmically, we in this lake of jeans, know what I mean? It's only right that me and Mr. Wright, we hail from Queens. The overtone of funk is being driven by the students. The benevolence of Roy issued me this jurisprudence. To speak a rhyme, put it in a hipper term. I'm just a humble little germ, just a hipper version. Poetic, I mean truly indeed how every seed gets sprinkles with the essence of life to form our breed. Think about it, sweetie, why we give this to the needy. The musical expression is important for progression. Never stop learning lessons, and neither should y'all. Before we all stand, must acknowledge a fall. Before we get the bounce, we got to reach for the ball. Before we ghetto show, we had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmons did a joint called That Dare. Check it out now, and do you do. Ronnie Foster did a joint called Mr. Brew. Check it out now, this is how it go. Check it out with my man Roy Hargrove. To the
hey, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Apple Tree Cafe. Roy Hargrove on stage.
Einteilen in Musikstil. Wir reden permanent auch in diesem Gespräch von Stil. Also das heisst, in der Sprache brauchen wir das in dem Fall wahrscheinlich gleich. Brauchen wir das in der Musik? Woher kommt das? Ist das einfach wissenschaftlich gewachsen, weil wir einteilen und die Orientierung brauchen? Oder braucht es effektiv? Oder ist es wirklich nur ein sprachliches Problem? Und Musik braucht eigentlich einfach nur Musik?
Ja, es kommt darauf an, machen wir Musik oder reden wir über Musik? wenn man Musik macht, dann brauchen wir es nicht. Dann machen wir es einfach und Zuhörer hören zu, wenn sie offen sind. Und wenn sie Offenheit haben, dann entdecken sie. Wenn wir anfangen, über Musik zu reden, dann ist es hilfreich, weil wir dann gewisse Sachen, weil wir dann nicht immer die Diskussion von vorne anfangen, weil wir dann gewisse Sachen können schon ein bisschen versorgen. Dann tun wir etwas in eine Schublade rein und sagen, das ist der Stil. Und alle, die darüber reden und sich mit dem schon auseinandergesetzt haben, wissen ungefähr, von was man redet. Auch dann gibt es noch ganz viele Missverständnisse. Es ist überhaupt nicht sicher, dass man dann uns wirklich versteht. Aber durch das, dass wir doch eine Etikette, ein Label oder was auch immer für einen Stil, wissen wir mal ungefähr, was damit zu tun hat. Und dann müssen wir die Diskussion nicht mehr ganz von vorne anfangen. Und ich glaube, es ist wichtig, es ist beides wichtig. Also das Musiklose ist das Allerwichtigste. Und über Musik auch reden, finde ich auch wichtig, weil es halt so etwas Starkes ist, wenigstens jetzt in meinem Leben. Und von dem her auch ganz viele Themen aufreißt, ganz viele Möglichkeiten erschließt. Musik bildet halt auch das Leben ab. Und wenn du dich entscheidest für einen Stil, entscheidest du dich auch ein bisschen für das Leben. Also wenn wir sagen, ein Jazzmusiker, ich würde mich jetzt nicht als Jazzmusiker bezeichnen, sondern ich bin ein Musiker, der Jazz spielt. Weil ein Jazzmusiker geht vielleicht noch, hat 5 Bands oder so und macht das noch auf einer anderen Ebene permanent. Ich spiele Jazz, befasse mich mit Jazz, aber habe noch ganz andere Bereiche, wo ich auch tätig bin und wo auch sehr viel Aufmerksamkeit und Intensität brauchen. Und von dem her bin ich dann auch immer vorsichtig mit diesen Labels. Und natürlich, klar, heute redet man von Crossover und wir müssen alles mit das und das. Und ich finde, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, was ist passiert dort, wo die Musik passiert. Und das ist toll, wenn man Elemente aufgreift. In der Globalisierung, wo wir jetzt leben, kommen wir nicht drum herum, ganz viele Sachen zu erfahren. Also fließt das alles ein. Das ist das, was unsere Zeit jetzt prägt. Und wenn ich an einem Ort wohne, der ganz abgeschlossen ist, auf einer Insel, und ich spiele meine Musik, dann kommt vielleicht irgendwann mal einer oder eine und entdeckt, wow, das ist ja Musik, die noch niemand kennt. Also es ist ja zum Beispiel die gregorianischen Gesänge, die ja ganz alt sind, aus der geistlichen Musik, sind irgendwann entdeckt worden. Und alle haben wieder die gregorianischen Gesänge gehört, weil sie einfach gemerkt haben, da ist irgendetwas drin in dieser Musik. Und von dem her ist das Labeln von dem Stil, das ist etwas, was man braucht, ein Stück weit brauchen, um darüber zu reden und auch um zu sagen, wohin wir uns bewegen wollen. Ich kann schon sagen, ich bin einfach Musiker, aber dann sind die Erwartungen, die die Leute an mich stellen, natürlich sind ein bisschen schwierig zu erfüllen. Also wenn ich mit der Opernarie dann auf die Bühne komme und sie erwartet irgendwie Volksmusik, dann bin ich halt in einem Feld rein, vielleicht, wo jetzt für Überraschung sorgt unter Umständen.
Sie helfen uns ja auch, formale Fragen zu klären, Liedstruktur, also so musikwissenschaftliche oder musiktheoretische Überlegungen, führen dann aber auch wieder dazu, wenn man sich mit etwas intensiv befasst, jetzt als Musiker, und man das tief angeschaut hat, dass es schwierig wird, aus dem wieder rauszukommen oder eben das Muster durchzubrechen.
Ja, das ist das eine, aber vielleicht es sind ja wie zwei Aspekte. Wenn du eine Sprache lernst und du kannst 5 Wörter, dann kannst du schon den ersten Satz sagen und kannst schon ein bisschen reden darüber. Aber wenn du nachher mit jemandem Gespräch führen willst, der in diesem Land lebt, dann musst du dich mit dem befassen. Und du lernst die Sprache und vertiefter und vertiefter und vertiefter. Und dann kommst du auch richtig rein. Und das ist der Aspekt von der Tiefe. Von dem her macht das schon auch Sinn, dass sich versenken, dass tief reingehen in etwas und halt dort auch bleiben. Ich bin froh, dass es Spezialisten gibt. Wenn man Politik anschaut, wenn alle nur über Politik reden, aber niemand versteht etwas von Geschichte und von der Vergangenheit und so. Wir hätten, das ist ganz schlimm, das ist wie man vom Marktplatz über alles tuschelt. Wir brauchen Leute, die sich mit dem auseinandersetzen. Zum Beispiel Leute, die irgendein Land gehen und dort leben 10, 15, 20 Jahre, bis sie alles kennen. Was sie, und dann berichten sie uns da von ihren Erfahrungen und Erlebnissen. Und ich vertraue diesen Leuten ein bisschen, weil ich denke, also der hat jetzt eine Erfahrung, ist 15 Jahre da gewesen, der sieht ein bisschen, der hat einen anderen Blickwinkel. Auch wenn er aus unserer Kultur kommt, aber auf eine andere Kultur. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also es braucht beides, wie die Leute, die sich spezialisieren und dort wirklich wissen, von was sie reden. Und andere, die offen sind und halt die Welt umarmen mit verschiedenen Sachen und auch Sachen zusammenbringen. Das ist ja dann ein anderer Aspekt.
Jetzt haben wir viel aus der Sicht von Musiker geredet. Jetzt gehen wir mal im Perspektivenwechsel zum Zuhörerin, zur Zuhörerin, zum Zuhörer. Wie kann man als Zuhörerin, als Zuhörer sich neue Welten eröffnen? Das ist manchmal auch nicht so einfach. Man bewegt sich vielleicht in einem Umfeld. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jazz, jetzt um jetzt mal den Jazz zu nehmen, das, viel Gerücht gehört, so ist er, aber noch nie an einem Konzert gewesen. Wie kann ich mich als Mensch, als Zuhörer konditionieren, in Anführungs- und Schlusszeichen, um bewusst neues Zeug zu entdecken?
Ich glaube, du musst dich nicht konditionieren. Du musst Glück haben, mit Leuten in Berührung zu kommen, die ein Interesse haben, und du musst herausfinden, wieso interessiert dich das. Wir machen sehr viele Veranstaltungen hier in der Postremise mit neuer Musik. Wir haben sehr, sehr viel Publikum, das 15, 20 Leute sind. Und das ist schwierig für jemanden, der noch nie so etwas gehört hat. Weil im Radio wird es nicht gespielt. Es ist ja verborgen. Es weiss niemand, wo das ist und was das ist. Es ist komplett etwas für gewisse Leute etwas Fremdes. Also wenn du einen Weg willst, etwas Fremdes reinmachen, ist es gut, wenn du Leute hast, die dir ein bisschen reinhelfen. Wie meine Kollegen mich mitgenommen haben zu Miles Davis. Und dann redest du über die Musik und dann hörst du mehr und dann gehst du heim und schaust, was mit dir passiert. Was ich zum Beispiel persönlich mache, wenn ich etwas Interessantes sehe, und ich habe sehr breite Interessen, das ist nicht nur Musik, das ist auch Film zum Beispiel oder Sprache. Wenn ich irgendetwas sehe, Theater oder so, und ich finde das interessant, dann gehe ich heim und fange an zu googeln, wer ist der Regisseur und was haben die gemacht und was ist das Gesicht von dem und so. Und durch das tut sich die Welt auf. Es ist nicht nur der Moment vom Erlebnis, sondern es ist auch das, was nachher und vorne passiert. Und ich glaube, die Vermittlung über andere Menschen ist der einfachste Weg. Und dann gibt es ein paar Unverwegene, die einfach irgendwo mal reingehen und etwas probieren. Aber das ist vielleicht ein kleiner Prozentsatz von der Menschheit. Und einfach sagt, jetzt wollte ich mal wissen, wie es auf dem Mount Everest aussieht oder in der Arktis oder so. So die Abenteurer, die vor 150 Jahren gegangen sind, oder die mit dem Schiff gefahren sind, irgendwo losgefahren, nicht einmal gewusst, ob der dann Schieben ist. Und sie haben ihn runtergefallen. Also, sie haben es eigentlich schon ein bisschen gewusst. Aber das ist ein kleiner Teil, wo die Entdeckerfreude hat. Und bei den anderen ist es gut, also wenn man als Publikum einfach einmal probiert, die Vorstellungen, die man hat von Musik, beiseite zu lassen und mal hört, was höre ich. Also wenn ich in den Wald rausgehe, gehe ich auch nicht mit einer Vorstellung, wie die Vögel sollen pfeifen, sondern die pfeifen. Und wenn ich nachher in Costa Rica bin, ich mal auf einer Reise, wenn ich dort im Wald stehe, dann klingt es nicht gleich, wie wenn ich da bei uns in Chur im Wald bin. Und dort passiert es einfach, aha, das ist eine andere Umgebung und es ist eine andere Musik, die dort spielt. Und das kann man in der Musik auch erleben, indem man einfach irgendwo mal hingeht und schaut, kann ich das erleben? Aber ich darf nicht meine Scheuklappen, die ich am Anfang habe, die Musik muss so sein, die muss ich halt ablegen. Das ist die Chance, um an neue Sachen hineingeraten.
Du hast jetzt den Hut selber angesprochen in deiner Rolle, Postremise, Veranstaltungsseite. Wie kann man als Veranstalter Leute locken, indem man nicht mit Klischeebegriffen auf dem Plakat um sich wirft, indem man neue Sprachfindung macht, um Leute zu locken, die das noch nicht kennen? Wie geht man das her vielleicht?
Also ich glaube, wir haben da mit dem Sommerfestival schon einen guten Akzent gesetzt, indem wir eine gewisse Bandbreite gemacht haben von Programmierung, wo auch an Grenzen von Jazz gegangen ist. Also ich habe da Konzerte gehört, da rein, wo man jetzt nicht sagen, das ist ein reines Jazz-Konzert. Also das ist sicher eine Möglichkeit. Und mit dem schafft man auch das Publikum vielleicht, das dann ein Interesse hat, nochmal zu kommen. Weil der schwierigste Schritt ist der erste Schritt, der über die Schwelle. Das ist der schwierigste. Wenn man mal da war oder irgendwo war und ein paar Mal da war, dann kann man sich erst heimisch fühlen. Und du über Grenzen gehst in ein anderes Land, du redest die Sprache nicht und kennst niemanden. Das ist der schwierigste Schritt. Aber wenn du mal ein bisschen dort gelebt hast, dann wird es einfacher. Und plötzlich findest du Leute, die gleichgesinnt sind. Plötzlich entdeckst du Sachen, die dir gefallen oder auch nicht. Aber das ist schon ein rechter Prozess. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, bei der Jugend nochmal anzusetzen, das ist für mich halt schon das Potenzial, das Interesse zu wecken. Und ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Hätte ich nicht so fabelhafte Mentoren gehabt, hätte die mich gefragt, was ich will. Meine Lehrer, wenn die mich gefragt hat, was willst du hören? Ich musste in der Sek an ein Konzert von Pierre Favre, weil der am Abend ein Konzert hatte. Und am Nachmittag hat er für die Sek-Schüler spielen, ein stündiges Konzert, nur Perkussion. Und ich dachte, wieso hat er kein Instrument? Wieso spielt der spielt die ganze Zeit und hat kein einziges Instrument? Ich höre keinen Ton, ich höre nichts, keine Musik. Und das ist doch fantastisch. Ich bin dem. Es war eine Zumutung für uns Schüler. Und es ist klar, nicht alle haben darauf angesprochen. Aber wenn ich heute denke, was ich für tolle Erfahrungen dürfen machen, weil ich musste und nicht, weil ich gefragt worden bin, sondern weil ich einfach irgendwo war und mal mit etwas in Berührung gekommen bin. Und wenn uns das gelingt bei der jungen Generation, weil es gibt immer wieder ein paar, die Typen sind jetzt, die ansprechen auf etwas. Also die einen inneren Resonanzraum haben, wo irgendetwas passiert. Und das ist ja das, was mich so wahnsinnig fasziniert bei dem Thema, wo wir sind. Der Resonanzraum, der muss nicht Musik sein. Das kann irgendetwas sein. Aber wenn ein Mensch etwas findet, wo er anfängt, drin wachsen selber, ich glaube, das ist der Wert, das ist das Wertvollste von dem. Und wenn ihr als Veranstalter so weitermacht, schaut bei dieser Jam-Session, Leute reinbringen, eine junge Generation vertraut machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg und können wir nur hoffen, dass das wächst und dass die Öffentlichkeit eben irgendwann einmal merkt, dass wir diese Wege brauchen wieder und nicht einfach quasi das Leuchtturm-Event-Ding, wo man einfach sagt, das ist jetzt toll und weil man 500 Franken Eintritt zahlt, ist es eine tolle Performance. Ich glaube, ich bin vielleicht noch zum Abschliessen, dass ich bin einmal in Stockholm in der Ferien war und dann bin ich in einen Jazzclub gegangen und dann hat einer von den famosesten Trompeter, dort, ich weiß den Namen zwar nicht mehr, aus Schweden hat er gespielt mit dem Quintett, alles diese Gillespie-Stück, einen ganzen Abend. Es waren 5 Zuhörer gewesen. Und die haben 2 Sätze gespielt, in einer Intensität und so toll. Die haben nicht gesagt, ja, es sind nur 5 da, spielen wir doch nicht. Sondern die haben einfach ihre Musik gemacht. Es ist so ein tolles Erlebnis. Ich meine, da haben 10'000 Leute etwas Tolles verpasst. Oder 100'000 oder 1 Million. Die haben etwas ganz Tolles verpasst. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Was die Leute alles verpassen heutzutage, das wissen die gar nicht. Die haben keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie alles verpassen können, wenn sie nicht gehen und mal ein bisschen probieren. Und das finde ich eben das Tolle. Das ist ein bisschen das Geheimnis. So.
Und ein wunderschönes Plädoyer für einen mutigen Lehrer, eine mutige Lehrerin zu sein, wenn man Schüler ausbilden. Also das finde ich ganz spannend, ganz schön. Ja, wir kommen in die Schlusskurve und ich würde gerne von dir wissen, jetzt kommen wir nochmal zu dir persönlich, wobei das natürlich immer wieder eingeflossen ist, es lässt sich nicht verhindern. Zum Glück. Welche Grenzen willst denn du noch überschreiten? Welche Schubladen rührst du noch weg oder leerst du aus?
Also, was ich schon lange als Projekt im Hinterkopf habe, aber noch nie realisiert habe, ich möchte gerne das Chor singen und das Flügelhorn spielen zusammenbringen. Beziehungsweise, ich habe das schon gemacht mit meinem Jazzchor. Traditionell ein Jazzkonzert, aber was ich gerne möchte, wäre mal noch so ein vierstimmiger Also vier Leute, die singen, plus Flügelhorn, plus andere Instrumente dazu, wo ich dann könnte meine Erfahrungen aus der Chormusik noch stärker in das Feld der Improvisation hineinbringen. Aber das ist so ein Projekt, das braucht Zeit und die habe ich im Moment nicht, um es aufzugleisen, weil das braucht ein bisschen Vorlauf, halt, um so etwas dann entwickeln.
Auf jeden Fall viel Kraft, Energie, Mut, Neugier, Heinz, in Zukunft beim Überschreiten von Grenzen oder beim Ignorieren von Grenzen. Nochmal sehr warmen Applaus, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Also wir haben jetzt gelernt, nicht weg damit, aber umgehen lernen mit Grenzen und Schubladen. Nicht nur sprachlich. Und wir wünschen uns natürlich möglichst viele MusikerInnen zukünftig, die immer wieder frech, mutig, forschend über Grenzen gehen, sie einreissen oder eben ignorieren. Und wir wünschen uns ebenso mutiges, freches und forschendes Publikum, das sich nicht immer in der gleichen Schublade umlässt, sondern rausgeht. Und wir kommen zum letzten Stück. Einer, der auch geografisch Grenzen überschritten hat, um seine Musik weiterzuentwickeln, ist der Zürcher Pianist Nick Bertsch. Inspiriert von japanischer Prägung von Zen-Kultur und beeinflusst vom Funk, dem Jazz, von neuen Klassik unter anderem, hat seine Musik nicht mehr Platz in irgendeiner Schublade, die wir kennen, kann man glaube ich sagen. Und darum hören wir zum Schluss das Stück «Déjà-vu Vienna» von seinem aktuellen Album. Und dann viel Spass mit Nick Bertsch.